Man hat mich jetzt festgenagelt. Zwischen da und da. Wie wichtig ist es, dass wir ein gutes Gottesbild haben? Das ist ungeheuer wichtig. Wie kümmert sich Gott um jeden Einzelnen? Was ist der wahre Charakter Gottes? Ich kann vielleicht noch eine kleine Geschichte erzählen, nicht von mir, aber ihr kennt ja auch diesen kleinen Mann François Duplessis, kennt ihr den? Der über die Archäologie so viel redet. Der war unterwegs auf einer ganz sandigen Straße, ganz schlechte Straße, in einem sehr wüstenähnlichen Gebiet in Südafrika, in der Nähe von dem Kalahari-Park. Und er kam um eine Kurve, die sehr sandig war. Er fuhr nicht schnell, aber das Auto schleuderte und ging dann den Hang so ein bisschen hoch und ganz langsam lag er auf der Seite. Seine Frau saß da oben, er saß hier unten. Gut, sind sie ausgestiegen und haben gedacht, was machen sie jetzt? Okay, warum soll das jetzt hier mitten im Nichts passieren? Es hat nichts mit diesem Vortrag zu tun. Ich habe nur dran gedacht hier eben. Und er versucht, das Auto anzuheben, aber der ist ja so klein, der kann nicht erst eine Ameise aufheben. Also muss er Hilfe holen. Aber da ist nichts, ringsrum. Und er sucht und er sieht und er sagt zu seiner Frau, bleib hier beim Auto, ich gehe schauen, ob da irgendwo ein Häuschen ist, wo jemand wohnt. Vielleicht können die helfen. Und er geht und er sucht und er sieht, da drüben ist eine Windmühle. Da muss also irgendwas sein, kleines Farmhaus oder sowas ähnliches. Er läuft zur Windmühle hin und da ist ein Haus. Und er geht zur Tür und er klopft. Und da ist keine Antwort. Niemand antwortet. Aber jetzt hat er natürlich eine Not. Jetzt weiß er nicht, was um zu machen. Er läuft um das Haus rum und er sieht, da ist ein Telefon im Haus. Aha, dachte er, ich kann ja vielleicht das Telefon gebrauchen. Und das Fenster, so ein Schiebefenster, das ist offen. Jetzt klopft er erst nochmal, um ganz sicher zu machen, dass da niemand da ist. Da ist niemand da. Da denkt er sich, okay, die werden doch sicher nicht zu böse sein, wenn ich das Telefon, das jetzt im Notfall, mal gebrauche. Denn meine Frau sitzt da in der Wüste auf dieser Sandstraße. Und der macht das Fenster auf und er klettert rein. Und er nimmt das Telefon und er fängt an zu anzurufen. Und plötzlich hat er ein Gewehr im Ohr. Und eine Frau steht da mit einer Schrotflinte. Und fragt ihn, was sucht er da? Und er erklärt ihr, was los ist. Und er erklärt ihr, dass er ein Prediger ist. Und sie fängt an zu weinen. Und er redet mit ihr. Und er tröstet sie, weil er weiß nicht, warum sie weint. Und sie sagt zu ihm, als er da ankam, hatte sie das Gewehr an ihrem Kopf und sie war gerade dabei, sich selbst zu erschießen. Weil sie hatte irgendwelchen Trauma. Jetzt, man kann sagen, das ist Zufall, dass das Auto da umfällt, ohne Schaden, nur ganz leicht, liegt es auf der Seite. Und diese Frau hatte das nötig. Und wenn wir einem Gott dienen, der so etwas tut, dann kann ich nur staunen. Also der Charakter Gottes. Wie viele Menschen gibt es in der Welt, die Atheisten sind, weil sie ein falsches Gottesbild haben? Ich selber war Atheist. Und nicht nur normaler Atheist. Ich habe Gott gehasst. Mit einem Hass, den kann ich euch nicht erklären. Darum war ich ja so wütend, als die Studentin sagte, Gott hat das gemacht. Ich hatte ein schreckliches Gottesbild. Denn mir wurde ja gesagt, dass ich ein kleiner Junge war, dass meine Mutter ewig braten wird, weil sie Protestant war. Sie war Lutheranerin. Und so habe ich diesen Gott abgelehnt. Und der Protestantismus hat sich vom Katholizismus getrennt, aber hat das Gottesbild nicht wesentlich besser gemacht. Denn er wird immer noch erklärt den Menschen, dass man zur Hölle geht, zum ewigen Feuer oder ins Paradies. Und das ist ja so unfair, wenn man sich das überlegt, dass ein Mensch oder vielleicht sogar ein Kind für ewig und ewig und ewig gefoltert werden muss aufgrund Fehler in einem Leben, das relativ zur Ewigkeit kurz ist, wie ein Augenwinker. Und dieses Bild der Gottheit hat Menschen zu Atheisten gemacht. Und dann gibt es auch noch Lehren in der Welt, die das noch schlimmer machen. Gottes Charakter liegt auf den Straßen der Theologie, zertrampelt und vertreten. Und an diesem Gott sollen wir glauben? Und wie Richard Dawkins schon sagt, der Gott des Alten Testaments, der ist ja leicht zu hassen. Aber dieser Schwachsinnige, Jesus vom Neuen Testament, der das Gegenbild geben muss, kann ja nicht das Bild von dem Alten aufheben. Und wenn man diese Dinge nicht versteht, dann wird man eben zum Atheisten. Und ich glaube, die meisten Atheisten sind Atheisten aufgrund von Theologie. Eher als irgendetwas anderes. Ich denke, dass dieser kleine Buschmann, der aus dem Busch kam und bling, 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 bling da spielte, ein besseres Gottesbild hatte, wahrscheinlich, als die meisten Menschen auf diesem Planeten. Und sollte Gott das so lassen, dass Menschen so ein schiefes Gottesbild haben und kein Verständnis haben für die Einzelheiten der Bibel, was ist Rechtfertigung, was ist Heiligung, wieso ist eines nötig und das andere nötig und wieso ist da so eine Verwirrung? Wir haben zuletzt geredet über, wie Gott die Perlen der Wahrheit gesammelt hat und wie jede Perle der Wahrheit durch Blut erkauft wurde und durch Verfolgung und dass diejenigen, die sich an die Wahrheit geklammert hatten, dann ausgewandert sind und sich in Amerika befanden und alle diese Gruppen mit verschiedenen Lehren, die sie für wichtig hielten, plötzlich da zusammen waren. Und dann sollte noch eine große Bewegung kommen und das ist die Methodistenbewegung. Und John Wesley, der Gründer der Methodistenbewegung, der war normaler Church of England, anglikanischer Priester, der schrieb viel über Gottes Gnade und er teilte es auf in drei Abteilungen. Vorlaufende Gnade, rechtfertigende Gnade und heiligende Gnade. Und die frühen Methodisten ging es besonders darum, um Menschen dazu einzuladen, um Gottes Gnade zu erfahren, und den Charakter Gottes besser zu verstehen. Sie hatten nicht ein volles Verständnis, das glaube ich nicht, aber sie haben ein besseres Bild in die Welt gesetzt. Und sie glaubten auch an ein diszipliniertes christliches Leben. Denn die Theologie von der Rechtfertigung, dass man durch Glauben gerechtfertigt ist, die ja 100% richtig ist, aber ein juristischer Aussage ist, hat mit der Heiligung nichts zu tun. Juristisch wird man gerecht erklärt durch eine zugerechnete Gerechtigkeit und dann folgt eine Heiligung. Und die Protestanten hatten sich an das eine geklammert und das andere vernachlässigt. Und dann hatten sie auch ein schiefes Gottesbild. Vorlaufende Gnade, da hat er erklärt, dass Gott mit allen Menschen arbeitet. Und diese Gnade ruft den Menschen zu einer Beziehung mit Gott. Und ich glaube, das ist wahr. Ich war ja Atheist. Und wer hat mich dann gepocht? Außer der Heilige Geist. Und dann Wesley hat auch ein anderes Verständnis gehabt als die meisten am Festland und in England. Die waren sehr calvinistisch geprägt. Denn die Schotten zum Beispiel waren total calvinistisch. Und der Calvinismus war sehr verbunden mit dem englischen Denken. Und dann heiligende Gnade. Er hat geglaubt an Heiligung oder Heiligkeit. Durch Gottes heiligende Gnade wachsen und reifen wir in unseren Fähigkeiten, so zu leben, wie Jesus lebte. Also er hat mehr diesen Punkt angesprochen. Wir sollten mit Gottes Hilfe weiter drängen auf dem Pfad der Heiligung hin, zur Vollkommenheit. Aber mit dieser Vollkommenheit, meinte Wesley, das kommt direkt von der methodistischen Webseite, mit Vollkommenheit meinte Wesley nicht, dass wir keine Fehler mehr machen oder keine Schwachheiten haben würden. Vielmehr verstand er es als einen anhaltenden Prozess in unserer Liebe zu Gott und untereinander. Und so glaubte er, dass Glaube müsste bestätigt werden durch Werke. Und das war ein Gedanke, der nicht, sehr gut ankam bei vielen Leuten. Und er sagte, Glaube und gute Werke hören zusammen. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Also sie gebrauchten diesen Text im Jakobus, um zu sagen, wir können uns nicht nur an die Rechtfertigung halten, denn da ist noch ein Komponent, der hinzugefügt werden muss. Und was war der Standpunkt wieder dem Gesetz? Hier ist eine Predigt von John Wesley und er sagte, die Satzungen hat unser Herr ausgelöscht, aus dem Weg geschafft und ans Kreuz geheftet. Und er zitiert den Kolosserbrief. Aber das Moralgesetz, das in den 10 Geboten enthalten ist und von den Propheten bekräftigt wurde, das hat er nicht aus dem Weg geschafft. Das Moralgesetz steht auf einer völlig anderen Grundlage als das Zeremonial- oder Ritualegesetz. Jeder Teil dieses Gesetzes muss für die Menschheit aller Zeitalter in Kraft bleiben. Kein einziger Christ ist vom Gehorsam gegenüber den Geboten befreit, die das Moralgesetz genannt werden. Also ganz deutlich, die Methodisten haben wieder einen Aufruf gemacht, dass wir zurückkehren müssten zu anständigem christlichem Leben, dass das Moralgesetz besteht und dass es bestätigt ist und dass man es halten sollte. Und dann hat er einen Konflikt gehabt mit dem Calvinismus. Jetzt dieser Gedanke, der war ja so geprägt in den Gedanken der Menschen. John Knox, der Mega-Prediger, vor dem die Könige und die Königinnen zitterten, war ein Calvinist durch und durch. Und er lehnte diese hohe Sicht des Calvinismus, besonders der Prädestination, ab und rief zur praktischen Heiligkeit. Jetzt, wieso lehnte er diesen Gedanken ab, der so in die Menschheit, in die Psyche hineingedrückt war? Mein Deutsch, naja, ich werde es schon schaffen. Also, wie haben die Leute das aufgenommen, als er anfing zu predigen über Gehorsam und über den Charakter Gottes, wie schön der Charakter Gottes ist? Na, zuerst waren sie nicht gerade sehr begeistert und das New World Encyclopedia sagte uns, die methodistischen Versammlungen wurden oft von pöbelnden Gruppen gestört. Methodistische Gebäude wurden ausgeplündert, Prediger bedroht und geschlagen. Also hier haben wir dieses Herodes-Denken. Mein Bruder will plötzlich Gehorsam predigen, also muss ich ihn erschlagen. Eine Lieblingsstatik der Methodistenhetzer bestand darin, Ochsen in eine Versammlung unter freiem Himmel hineinzutreiben. Denn sie durften nachher nicht mehr in den Kirchen predigen, obwohl er ein ordinierter Priester der anglikanischen Kirche war, haben sie dann draußen auf den Marktplätzen eher gepredigt und dann haben sie die Ochsen dadurch gejagt. Außerdem löste sich der Tatendrang und die Aggressivität seiner Gegner oft auf, wenn sie feststellten, dass Wesley gebildet, sprachgewandt und aus Oberschicht war. Er war kein Gepöpel, er war ein Mann, der sehr gebildet war. Und dann natürlich Trinken, für Methodisten immer noch ein heikles Thema. Ja, denn Wesley hat gelehrt, wir müssen heiliger leben und der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Weißt du, wir Adventisten glauben immer, wir haben diese Lehren entdeckt. Nein, 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 diese Lehren wurden alle lange vorher mit Blut gekauft und sie waren auch immer unterdrückt. Also billigte die Kirche Anfang des 20. Jahrhunderts die Prohibition und forderte von methodischen Predigern, Abstinenz vom Alkohol zu schwören. Also diese ganze Tendenz, man sollte den Körper auch versorgen. Und dann das Problem Methodismus, Calvinismus, Prädestination. Das ist eine ganz wichtige Frage, der Charakter Gottes. In Wednesbury wurde Wesley einmal überfallen und man hat ihn an den Haaren durch die Stadt gezogen. Diese Menschen, die haben unheimlich gelitten. Er sagt, allein der Versuch zu sprechen war umsonst. Denn der Lärm auf jeder Seite war wie das Tosen des Meeres. So schleiften sie mich mit sich, bis wir in die Stadt kamen. Als ich dort die Tür eines großen Hauses offen sah, versuchte ich einzutreten, aber ein Mann zog mich an den Haaren zurück inmitten des Mobs. Sie hielten erst an, als sie mich auf der Hauptstraße am Ende der Stadt bis zum anderen geschleppt hatten. Ich sprach die ganze Zeit zu denen um mir herum, da ich weder Schmerz noch Müdigkeit empfand. Am westlichen Ende der Stadt sah ich eine Tür halb geöffnet, bewegte mich herauf, zu und hereingegangen, aber ein Gentleman im Geschäft ließ mich nicht ein. Da er meinte, dass sie das Haus niederreißen würden, ginge ich hinein. Ich stand jedoch in der Tür und fragte, möchten Sie mich sprechen hören? Viele schrien, nein, nein, schlagt ihm das Gehirn heraus, nieder mit ihm, bringt ihn gleich um. Andere sagten, nein, aber zuerst wollen wir ihn hören. Ich fing an zu fragen, was habe ich Schlimmes getan? Wem von euch habe ich mit Worten oder Taten Unrecht getan? So sprach ich etwa für eine Viertelstunde, bis mir plötzlich die Stimme versagte. Da hoben die Wogen wieder ihre Stimme und viele schrien, bring ihn weg, bring ihn weg. So ging es. Sie wurden mit Argwohn und Verachtung betrachtet. Jede Bewegung, die Gott ins Leben rief, um neue Einsichten zu bringen, wurde verfolgt. Also vom Pöbel umgeben, hier ist das Bild, und sein Predigtstil oder der Predigtstil der Methodisten im Allgemeinen war fesselnd. Sie sprachen mit Autorität, mit Anmut, während viele Tausende sich versammelten, um die Botschaft zu hören, reagierten einige sehr negativ. Und das empfinde ich in meinem Leben auch. Aber Gott ist so gütig. Sie sahen den Körper als Tempel Gottes, vertraten gesunde Praktiken wie Abstinenz von schädlichen Gewohnheiten wie Rauchen, Trinken und so weiter. Und ganz Amerika, als die Methodisten erst nach dem 17. Jahrhundert nach Amerika kamen, wurden die Gedanken geprägt durch ihrem Verhalten. Das ist ja interessant, dass die zwei größten Glaubensgemeinschaften in den ganzen USA die Baptisten und die Methodisten heute sind. Am Festland die Minderheit, aber da die Mehrheit. Das ist faszinierend. Aber die Geschichte des Calvinismus und des arminianischen Denken. Jetzt Jakobus Arminius, der hat ein Problem gehabt mit dem Calvinismus. Aber in Europa gab es ja Kirche und Staat. Und wenn eine Kirche vom Staat unterstützt wurde, dann konnte man nicht einfach dagegen reden. Also in den Niederlanden im 17. Jahrhundert, John Calvin und Jakob Arminius, die hatten eine Debatte, die drehte sich um Soterologie, Heilslehre. Wie wird man erlöst? Dem Stadium der Erlösung. Und die Gedanken über völlige Verderbtheit, Prädestination und Versöhnung. Und diese Auseinandersetzung kennzeichnet sich den Übergang der arminianischen Bewegung zu einer abgrenzenden, verfolgten Kirchenorganisation in den Niederlanden. Also sobald man etwas befragte auf biblischer Grundlage, dann wurde man verfolgt. Das ist ein Prozess. Als Abel sich entschließt, das zu tun, was das Wort Gottes sagt, was hat dein Bruder mit ihm getan? Ihn erschlagen. Das ist eine Tendenz. Und dann kamen einige zusammen, Prediger, und die nannten sich Remonstranten. Und in der Remonstrant von 1610 niedergeschrieben einen theologischen Statement, das von 45 Predigern, calvinistische Prediger, unterzeichnet und bei den Generalstaaten der Niederlande eingereicht wurde. Und aufgrund dieses Schreibens gab es dann die Synode von Dordrecht. 1618 bis 1619. Was hat die mit uns zu tun? Wurde von den Generalstaaten einberufen, um die 5 Artikel der Remonstranz zu beurteilen. Also hier waren 5 Artikel, wo sie gesagt haben, Calvinismus, ihr seid verkehrt. Nummer 1, Erwählung und Verdammung am Tag des Gerichts ist durch den verständigen Glauben oder Nichtglauben eines Menschen bedingt. Also die Remonstranten haben gesagt, wenn du verloren gehst, dann ist es wegen deinem Denken und nicht, weil Gott entschieden hat, was mit dir passieren soll vorher. Die Versöhnung, also für wen ist Jesus gestorben? Während sie qualitativ für alle Menschen gleich ist, wird nur für die Gläubigen wirksam. Denn Calvinismus hat gelehrt, nein, Christus ist nur für die Auserwählten gestorben. Wir werden gleich noch mehr drüber reden. Ohne die Hilfe des Heiligen Geistes kann niemand auf Gottes Willen antworten. Da waren sie sich einig. Gnade kann abgelehnt werden. Da waren sie nicht einig. Denn die Calvinisten haben gelehrt, Gnade kann man nicht ablehnen. Wenn Gott dich berufen hat zur Erlösung, dann wirst du erlöst, ob du willst oder nicht. Gläubige können der Sünde widerstehen, aber auch für sie besteht die Möglichkeit, von der Gnade abzufallen. Also es ging eigentlich um den freien Willen. Also die Behauptung, dass die menschliche Würde einen uneinträchtigen freien Willen verlangt. Also können wir aus unserem eigenen freien Willen Gott ablehnen oder stehen wir unter, was Sie genannt haben, unwiderstehlicher Gnade? Komm, ich mache das mal ganz einfach. Ich lebe in Südafrika. Und die Kirche, die da die mächtigste und die größte Kirche ist, ist eben im protestantischen Bereich die niederdeutsche reformierte Kirche. Und die ist calvinistisch, 100%ig calvinistisch. Und aus dieser Kirche sind da viele anderen Kirchen entstanden, auch charismatische Kirchen. Und dieses Thema kommt immer wieder nach vorne. Und gerade vor einem Jahr haben sie eine Synode zusammengerufen, um zu befragen, ob sie noch bei der Dordrecht-Erklärung stehen oder ob sie ihr Denken geändert haben. Und da haben sie wieder bestätigt, dass sie felsenfest halten zur Dordrecht-Erklärung der Calvinisten. Also wir sitzen in Afrika mit diesem Denken. Also hat der Mensch einen freien Willen oder hat er keinen freien Willen? Und dieses Schreiben von den Remonstranten wurde dann besprochen bei der Synode von Dordrecht. Jetzt müsst ihr aber wissen, dass dieses Denken war in jeder Gemeinschaft. Die Baptisten, mehr wie die Hälfte, der größte Teil, hatte das calvinistische Denken. Und in den anderen Gemeinschaften das Gleiche. Also wie konnte Gott jetzt eine Bewegung bringen, die diese Gedanken erstmal ein bisschen umkrempeln? Also die Synode hat sich entschlossen, dass der Mensch völlige Verderbtheit hat, auch völlige Unfähigkeit, um zu entscheiden, ob sie Gott annehmen wollen oder nicht. Somit ist jeder durch seinen eigenen Verstand moralisch unfähig, sich zu entscheiden, Gott und seiner Erlösung zu vertrauen und gerettet werden. Und diese Lehre stammt von Augustinus und seiner Erklärung der Erbsünde. Wir sind so gefallen, dass wir keinen Entschluss machen können. Logischerweise, wer macht dann den Entschluss für uns? Gott. Das ist der erste Punkt. Den haben sie bestätigt. Also völlig verdorben. Unbedingte Erwählung war der nächste. Versichert, dass Gott von Ewigkeit her jene erwählt hat, die er einmal zu sich ziehen wird. Nicht auf Grundlage vorhergesehener Tugend, Verdienst oder Glauben dieser Menschen, vielmehr gründet sich seine Wahl bedingungslos allein auf seine Gnade. Gott hat von Ewigkeit her entschieden, wen er erwählt hat und seine Gnade zuteil werden lässt und wen er nicht erwählt hat und die Gnade vorenthält. Okay, ich werde das gleich mal zusammenfassen. Und dann gibt es begrenzte Versöhnung. Was heißt das? Das beinhaltet, dass nur die Sünden der Auserwählten durch Jesu Tod gesühnt wurden. Die anderen bleiben in der Sünde. In dem Sinn begrenzt es, dass sie nur für einige und nicht alle vorgesehen war. Also Gott hat sich entschieden, nur einige werden gerettet und die anderen gehen alle verloren. Dann der Gedanke unwiderstehlicher Gnade. Wenn ich also gewählt bin, um gerettet zu werden, dann stehe ich unter unwiderstehlicher Gnade. Ich kann nicht Nein sagen, denn Gott ist Gott und wer bin ich, dass ich Nein sage? Ich bin gerettet und werde gerettet, ob ich will oder nicht. Gut, denn er hat es vorbestimmt. Das bedeutet, wenn Gott in seiner Allmacht beschließt, jemanden zu retten, dann wird diese Person sicher gerettet werden. Die Lehre meint, dass diesem zielgerichteten Einfluss von Gottes Heiligen Geist nicht widerstanden werden kann. Das ist Calvinismus. Und dieses Denken war in der ganzen Welt. Der größte Prediger, Spurgeon, hatte dieses Denken. Und dann Durchhalten der Gläubigen, Bewahrung der Gläubigen bekannt, dass wegen der Allmacht Gottes sein Wille nicht vom Menschen oder etwas anderem durchkreuzt werden kann. Deshalb werden diejenigen, die er zur Gemeinschaft mit sich berufen hat, bis zum Ende im Glauben bleiben. Jene, die offensichtlich abfallen, hatten entweder zunächst einmal keinen wirklichen Glauben. Wenn sie gerettet sind, aber gegenwärtig nicht im Geist wandeln, werden von Gott gezüchtigt und werden Buße tun. Sie werden gerettet werden. Und das war der Calvinismus. Aber es war noch schlimmer. Sie behaupteten, weil wir keinen freien Willen haben, überhaupt keinen. Und das sind Bibeltexte, die sie dann gebrauchen, um das zu bestätigen, wie Spurgeon ja auch gesagt hat, die vielleicht verkehrt verstanden werden. Dann behaupten sie, okay, der hat keinen freien Willen, darum wählt Gott ihn zur Erlösung. Und er wird gerettet werden, denn Gott hat ihn erwählt. Und wenn er auch widerspenstig ist, Gott wird ihn züchtigen und er wird die Gnade annehmen und er wird errettet werden und er kann nicht wegfallen, weil er ist erwählt. Jetzt was von dem armen Schnösel, der nicht erwählt ist? Wo geht der hin? Der bratet für ewig in der Hölle, weil Gott hat ihn nicht auserwählt. Und dann fragt man sich die Frage, ist das gerecht? Und dann wird behauptet, natürlich ist es gerecht, denn jeder hat gesündigt. Also eigentlich müsste jeder in die Hölle gehen. Und darum ist es auch gerecht, wenn der, der nicht erwählt ist, in die Hölle geht, denn er hat es ja verdient. Und da soll er braten. Und diese Hölle, diese schreckliche Hölle, wo er jetzt brennt, macht den Unterschied zwischen denjenigen, die gerettet sind hier oben, und denjenigen, die hier unten in der Hölle braten, so groß, dass die Herrlichkeit Gottes verherrlicht wird und die Herrlichkeit der Erlösten verherrlicht wird, wegen dem Unterschied zwischen denjenigen, die nicht verherrlicht sind. Und jetzt der Hammer. Diejenigen, die nicht gewählt wurden, die verdammt sind, müssen trotzdem Gott preisen. Denn durch ihre schlechten Verhältnisse, wird die Herrlichkeit der Verherrlichten so viel größer gemacht. Ich glaube, ich spinne, oder? Und das ist, was sie glauben, aber es wird noch schlimmer. Es gibt zwei Rangordnungen in diesem Denken. Gott hat erwählt. Gott ist ja Sovereign, er ist ja der Herrscher. Also wie stand es dann um den ersten Menschen? Adam wurde ja geschaffen. Hat Gott dann schon erwählt, was da vor sich gehen sollte? Wann war Gott, wenn er der absolute Herrscher ist und alles so im Griff hat, wie Sie sagen, was hat er denn da entschieden mit Adam und Eva? Und hoher Calvinismus geht dann so weit und sagt, Gott hat Adam geschaffen, um zu fallen, damit die Herrlichkeit der Verherrlichten und der Verdammten durch den Unterschied prominent gemacht wird. Was für ein Gottesbild ist das? Ist das irgendwie besser als der Katholizismus, der mir gelehrt hat, dass man ewig bratet aufgrund eines kurzen Lebens hier unten? Ist das irgendwie besser? Ich denke nicht. Und wozu führt es? Hat man irgendeinen Ehrgeiz, um etwas für Gott zu tun, wenn man doch sowieso auserwählt ist? Was soll's? Ich stehe unter unwiderstehlicher Gnade. Also sauf, trink und sei fröhlich. Gott hat dich auserwählt. Er wird's schon recht machen. Da ist überhaupt kein Grund, etwas zu tun oder nachzudenken über diese Dinge. Man ist entweder auserwählt oder man ist nicht auserwählt. Und das ist Calvinismus. Und das haben die Synoden gerade jetzt wieder, vor ganz kurzem, weniger als ein Jahr, wieder vollkommen bestätigt. Und die Remonstranten, was ist mit denen passiert? Jetzt hier ist ein interessantes Bild. Das ist so eine Allegorie. Die wurde dann in 1721, lange danach, erst aufgezeichnet, um zu zeigen, was da passierte. Also hier an dieser Seite stehen die Remonstranten und an dieser Seite stehen die Calvinisten. Und hier ist eine Waage. Seht ihr die? Da ist eine Waage. Und die Remonstranten haben auf ihrer Seite die Bibel und ihr Dokument der Remonstranz. Die Punkte, womit sie nicht übereinstimmen. Die Calvinisten dagegen hatten auf ihrer Seite, auf der Schale, die Bibel. Also da waren sie gleich. Beide hatten sie die Bibel. Aber die Calvinisten hatten ein Schwert da. Und das Schwert ist der Staat. Also weil sie das Schwert auf der Bibel hatten und den Staat hinter sich hatten, war ihre Seite eben schwerer. Also was haben sie gemacht mit den Remonstranten? Sie verfolgt, ist doch logisch. Staat und Kirche verfolgen. Und somit, das Schwert symbolisiert die Unterstützung des Staates, die der holländisch reformierte Kirche von der Republik zustande wurde. Also wieder mal die 5 Artikel der Remonstranz, dass der göttliche Beschluss der Vorherbestimmung nicht absolut, sondern an Bedingungen geknüpft ist, dass die Versöhnung von ihrer Intention universal ist. Es ist nicht wahr, dass Jesus nur für einige gestorben ist. Er ist für alle gestorben. Dass der Mensch von sich aus keinen rettenden Glauben ausüben kann. Dass auch wenn die Gnade Gottes eine notwendige Bedingung ist, sie nicht unwiderstehlich am Menschen wirkt. Und dass Glaube der Sünde zwar widerstehen können, aber immer noch aus der Gnade fallen können. Also sie haben sich gegen den Calvinismus gestellt. Und hier ist es einfach nur ausführlicher, denn sie sagen ganz deutlich, sündige Menschheit in Christus um Christi willen und durch Christus die zu retten, die durch Gnade des Heiligen Geistes an seinen Sohn Jesus glauben und durch diese Gnade bis zum Ende in diesem Glauben und in Glaubengehorsam ausharren werden. Dass aber andererseits die Unbelehrbaren und Ungläubigen in Sünde und unter dem Zorn verbleiben und als Christus fremd nach dem Wort des Evangeliums und anderen Schriftstellen verdammt werden. Der an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben und wer nicht an den Sohn glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Aber sie sagen ja, wir können nicht unseren freien Willen da ausüben. Das Gleiche mit Artikel 2. Das haben wir schon gesprochen. Er ist das Sühnopfer für alle Menschen und nicht nur für die Auserwählten. Das ist nicht biblisch, haben sie gesagt. Und dass der Mensch auch aus sich selbst keine erlösende Gnade hat, noch die Kraft des eigenen freien Willens, insofern er in seinem abgefallenen und sündigen Zustand durch und aus sich selbst heraus nicht wirklich Gutes denken wollen oder tun kann. Also Gott muss einen schon rufen. Das ist schon wahr, haben sie gesagt. Der 4. Artikel dieser Unwiderstehlichkeit der Gnade, den haben sie abgelehnt. Und der 5. Artikel, dass sie behalten werden. Denn sie zitieren und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und das ist, worauf sie sich berufen. Aber ob sie durch Nachlässigkeit nicht doch fähig sind, ihre ersten Anfänge im Leben mit Christus neu aufzugeben, doch zurückkehren zu dieser gegenwärtigen bösen Welt, doch ein gutes Gewissen zu verlieren, sie sich doch von den heiligen Lehren abzuwenden, die ihnen überliefert wurde, doch die Gnade zu ermangeln. Das alles muss genauer aus der Heiligen Schrift ergründet werden, bevor man es, das nicht herausreißen können, voller Überzeugung lehren kann. Also sie stellen dich dagegen. Also Arminius lehrte, dass die calvinistische Prädestination und unbedingte Erwählung Gott zum Urheber des Bösen machte. Ja, natürlich, wenn Gott Adam geschaffen hat, damit er fällt, wer ist dann schuldig an dem Sündenfall? Gott! Gott ist der Schuldige. Und der Methodismus greift dieses Argument auf und wälzt die Gedanken um und ändert das Denken von tausenden Menschen in der ganzen Welt. Nicht vollkommen, aber zum großen Teil. Nur ein paar Texte über die Prädestination. Sehen Schuld, Psalm 51, bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Ich habe eine sündige Natur, so sagt die Bibel. Jesaja 48, du hast es weder gehört noch gewusst, noch war jemals dein Ohr geöffnet, denn ich wusste, dass du völlig treulos bist und von Mutterleib an ein Übertreter genannt worden bist. Ja, ich habe eine sündige Natur. Ich bin ein Übertreter von Mutterleib an. Jesaja 64, wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünde trugen uns fort wie der Wind. Also die Bibel behauptet, wir sind gefallene Wesen. Heißt das, dass ich überhaupt keinen Willen habe? Römer 3, Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Also diese Texte wurden dann gebraucht, um zu zeigen, dass der Mensch so gefallen ist, dass er überhaupt nicht wählen kann. Aber wie Arminius gesagt hat, Gott kann durch seinen Geist den Menschen erreichen und der Mensch hat die Wahl, es anzunehmen oder abzulehnen. Römer 3, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nicht. Da ist keiner, der Gutes tut. Ja, da ist nicht einer. Das ist durchaus biblisch. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorbestimmt, zum Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also das ist eine Auserwählung. Römer 8, Vers 30. Die er aber vorbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Calvinismus? Bestätigt, so sagen sie. Matthäus 25, 41. Dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Na, da haben sie schon ein Problemchen, denn das Feuer ist nicht für die Menschen, sondern für den Teufel und die Engel bereitet. Gott wollte nicht haben, dass irgendeiner stirbt. Also haben wir eine Wahl oder haben wir keine Wahl? Das müssen wir uns erst fragen, biblisch. Denn die Texte so für sich genommen sagen, ich habe keine Wahl. Ezekiel sagt, und es geschah nach 7 Tagen, da ging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Menschensohn, ich habe dich zum Wächter gesetzt für das Haus Israel. Wenn du aus deinem Mund ein Wort gehört hast, so sollst du sie in meinem Auftrag warnen. Das Volk Gottes muss also gewarnt werden. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen von seinem gottlosen Weg zu warnen und ihm am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Das sieht nicht aus wie Auserlesung in dem Sinne, dass man nichts dran tun kann. Warnst du aber den Gottlosen und er kehrt doch nicht um von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg, so wird er um seiner Missetat willen sterben. Und es redet hier von dem ewigen Sterben. Du aber hast deine Seele gerettet. Wenn aber ein Gerechter sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut und ich lege einen Anstoß vor ihm hin, so wird er sterben. Wenn du ihn nicht warnst, wird er um seiner Sünde willen sterben und an seine Gerechtigkeit, die er getan hat, wird nicht mehr gedacht werden. Also ein Gerechter, kann er fallen und nicht gerettet werden? Ja oder nein? Absolut. Das widerspricht dem Calvinismus. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod der Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Ist da eine Wahl, ja oder nein? Ja, da ist eine Wahl. Calvinismus lehnt diese Wahl ab. Dem Gerechten wird seine Gerechtigkeit nicht retten. an dem Tag, da er sich versündigt, und den Gottlosen wird seine Gottlosigkeit nicht zu Fall bringen, an dem Tag, da er von seiner Gottlosigkeit umkehrt. Also die Bibel ist ganz eindeutig. Wir sind gefallen, Gott ruft uns zu einer Beziehung, aber wir haben einen Willen, der das ablehnen kann oder annehmen kann. Ezekiel sagt ganz einfach, dass die Seele, welche sündigt, soll sterben. Müsste da eigentlich stehen, die Seele, die auserwählt ist zum ewigen Verdammnis, wird verdammt. Steht aber nicht da. Wenn dagegen der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut und nach allen Gräueln handelt, die der Gottlose verübt hat, soll er leben? Nein. Wir müssen einen Lebenswandel und einen Lebensstil haben, der im Einklang mit Gottes Wort ist. Es ist nicht kompliziert. Warum willst du sterben? Joshua 24, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Es gibt eine Wahl. Warum hängt ihr auf beiden Seiten, sagt Elia. Wenn Gott Gott ist, diene ihm. Wenn ihr Baal dienen wollt, dient ihm. Wir haben eine Wahl. Also der Calvinismus gebraucht Textverse in Isolation. Isoliert sie und definiert ihren Glauben, ohne die anderen Texte hinzuzunehmen und ein Gleichgewicht herbeizubringen. Johannes 12, Vers 32. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde die, die ich auserwählt habe, zu mir ziehen. Steht das da? Nein, das steht nicht da. Werde alle zu mir ziehen. Johannes 11, Vers 26. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Was ist das Wort da? Jeder, der lebt und an mich glaubt. Mit anderen Worten, er muss dieses Leben auch ausüben. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, der Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist der Weg. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Diese Auserwählungslehre ist ein Gräuel. Komm, wir überlegen ein bisschen weiter. Wenn ich jetzt glaube, dass ich auserwählt bin und ich stehe unter unwiderstehlichen Gnade und ich werde gerettet werden, ungeachtet von wie ich lebe und was ich tue, dann muss ich den nächsten Gedanken auch mir überlegen. Also, einige sind auserwählt und gerettet, andere sind gewählt zum ewigen Verdammnis. Welches Kriterium wird Gott wohl gebrauchen, um zu entscheiden, wer gerettet ist und wer verloren ist? Was kann man sich da als Mensch alles ausdenken? Was ist das Kriterium? Wieso soll Gott einige berufen und andere nicht? Wie steht's mit, logisch wäre doch vielleicht, dass Gott diejenigen auserwählt von einer bestimmten Rasse und die anderen, die von einer anderen Rasse sind, die sind dann eben nicht auserwählt. Und wie, wenn man diesen Gedanken gut hat, wird man dann gegenüber der anderen Rasse sich verhalten? Kann man die vielleicht unterdrücken? Kann man sie vielleicht ausbeuten? Kann man sie vielleicht wie Sklaven behandeln? Ja oder nein? Kann man? Absolut. Und wird es deine Seligkeit irgendwie einschränken? Nein, du bist doch auserwählt. Könnt ihr sehen, wo die Sklaverei herkam? Denn dieser Gedanke war religiös geprägt in den Vereinigten Staaten. Und der calvinistische Gedanke hat automatisch Menschen in Kategorien eingeordnet. Von denjenigen, die eben unter dem Gunst Gottes stehen und diejenigen, die nicht unter dem Gunst Gottes stehen. Die Religion ist verantwortlich für dieses Denken der Menschheit. Was von Südafrika, von Apartheid? Ist die Religion schuld an diesem Denken, ja oder nein? Absolut. Absolut. Und dann wundern wir uns, dass diese Leute zu uns heute kommen, zu mir hinkommen und zu mir sagen, du hast ja einen weißen Gott. In meinem Land. Du hast einen weißen Gott. Und dann spucken sie auf ihn. Und das muss man irgendwie verarbeiten. Und jetzt frage ich mich, wie denkt Gott darüber, wenn er sieht, wie Menschen andere Menschen vertrampeln und vernichten, und das sind seine Kinder, für die er gestorben ist. Und wer hat diese Gedanken, auch wenn sie heute Atheisten sind, wer hat diese Gedanken in die Köpfe der Menschen hineingelegt? Das war die Religion. Diejenigen, die Gott an die Menschheit in Evangelisation eigentlich verkaufen sollten. Kein Wunder, ich war ein Atheist. Kein Wunder, die Menschheit ist, wie sie ist, wegen dem Gottesbild, welches sie haben. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und an dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgegangen. Wie läuft der Erlösungsplan? Und Wesley hat das erkannt. Er hatte eine Freundschaft mit George Whitefield und der war ganz strenger Calvinist. Und dann, als Wesley anfing zu predigen, kam es zu einem sogenannten Schlacht der Flugblätter, wo diese Information hin und her flog. Und Wesley und Whitefield gelang es, sich weitgehend auszusöhnen, aber sie haben gekämpft über dieses arminianische Denken oder calvinistische Denken. Welches hatte jetzt recht? Das erste Hauptinteresse betraf den Charakter Gottes. Es wäre ein Fehler zu denken, dass Wesley Ablehnung der bedingungslosen Erwählung sich auf eine optimistische Ansicht über die menschliche Natur gründete. Wesley wusste, wir sind gefallen. Wesley stimmte mit der historischen calvinistischen Position über völlige Verderbtheit überein. Wir sind völlig gefallen. Aber er blieb nicht da. Wesley spürte, dass die Idee einer absoluten, bedingungslosen Prädestination per göttlichem Dekret unvereinbar mit Gottes Gerechtigkeit sowie seiner Liebe und Güte sei. Die calvinistische Tradition erklärt im Allgemeinen die Souveränität nach dem Bild eines regierenden Monarchen, wogegen Wesley die Souveränität vor allem nach dem Vorbild eines liebenden Elternteils wahrgenommen hat. Also wie sieht man Gott? Ich gebrauche immer das ganz einfache Beispiel. Das ist unser Vater. Wäre es verkehrt, um zu beten? Unser Herrscher, der du im Himmel bist, geheiligt sei dein Name, dein Wille geschehe im Himmel so wie auch auf Erden oder andersrum. Wäre es verkehrt, so zu beten? Wäre es verkehrt zu sagen, unser Herrscher, der du im Himmel bist? Wäre es verkehrt? Nein, er ist doch unser Herrscher, ist er nicht? Aber was für ein Bild hat man dann von Gott? Dieser Herrscher, der absolut seinen Willen hier erzwingen will, ob du willst oder nicht. Oder unser Vater, der du im Himmel bist, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Ist da ein Unterschied zwischen den beiden? Ich denke wohl. Also Wesleys zweitwichtiges Anliegen war ein seelsorgerisches. Und er hatte mit dem Charakter eines christlichen Lebens zu tun. Denn Wesley sorgte sich um die Auswirkung von Prädestination, nach calvinistischem Verständnis gepredigt wurde. Er hatte nämlich das Empfinden, dass es zu Antinomianismus führen würde. Warum soll ich mich kümmern, um etwas Gutes zu tun oder die Gesetze und die Gebote Gottes zu halten? Bin doch sowieso erlöst. Was soll's, wenn ich den einen da unterdrücke und zum Sklaven mache? Wieso? Ich bin doch auserwählt, ich bin das auserwählte Volk. Dieses Denken war nicht nur im Christentum. Dieses gleiche Denken war auch zur Zeit Christi bei den Juden. Sie waren das auserwählte Volk, das herrliche Volk. Und die anderen waren Goyim, Dreck. Auf die konnte man rumtrampeln. Also Wesley fühlte, dass das calvinistische Verständnis das Streben nach Heiligkeit untergräbt. Diese Lehre zielt direkt darauf ab, das Tor zur Heiligkeit ganz allgemein zu verschließen. Sie hindert unheilige Menschen daran, sich ihr auch nur zu nähern oder sich anzustrengen, durch sie einzutreten. Und Wesley hat recht. Völlige Verderbtheit. Nein, Wesley sagt, ich glaube das nicht. Die Versöhnung ist umfassend angelegt. Der Tod Christi war ausreichend für die ganze Welt. Vorlaufende Gnade ist überall für alle verfügbar. Gott ruft jeden Menschen. Sogar Menschen, die gegen ihn handeln, so wie ich war. Die Gnade kann widerstanden werden. Prädestination gründet sich deshalb auf Gottes Vorherwissen. Wenn Gott dieses Wort Prädestination gebraucht, dann heißt es nur, er weiß im Voraus, wie wir wählen werden. Aber ich als Mensch, wenn ich im Voraus weiß, wie einer wählen wird, werde ich das zu seinem Gunsten rechnen oder gegen ihn gebrauchen? Wenn ich weiß, dass ich mit dem Mädchen ein Verhältnis haben will, aber ich weiß, dass sie mich eines Tages verachten und verfluchen wird, werde ich ein Verhältnis mit ihr haben, ja oder nein? Ganz bestimmt nicht. Such mir eine andere. Aber Gott ist nicht so. Gott wird das Verhältnis anknüpfen, damit sie seinen Charakter kennenlernen. Und wenn sie sich dann gegen ihn stellen, dann hat er alles getan, was möglich war, seinen Charakter und seine Güte zur Offenbarung. Ich würde es nicht machen, ich bin ein gefallenes Wesen. Und wir müssen diesen Charakter Gottes, müssen wir annehmen. Er lehrte, dass es eine teuflische Lehre war. Prädestination, so sagt er, zerstört alle seine göttlichen Eigenschaften auf einmal. Er hebt sowohl seine Gerechtigkeit wie auch sein Mitleid und die Wahrheit auf. Ja, es macht den Heiligen Geist so schlecht wie den Teufel. Aber du sagst, du wirst es mir mit der Schrift beweisen, die Texte, die ich vorgelesen habe. Halt! Was willst du mit der Schrift beweisen? Dass Gott schlimmer ist als der Teufel? Das kann nicht sein. Was immer die Schrift beweist, sie kann nicht das beweisen. Aber ich weiß, dass es besser wäre zu sagen, dass diese Stellen in der Bibel, die so durch den Calvinismus interpretiert werden, keinen Sinn ergibt, als zu sagen, dass sie diesen Sinn hat. Denn das ist nicht, wie Gott ist. Jetzt, faszinierend, diese Auswirkung von Methodismus hat viele im Baptistenkreisen umgekrempelt. Und dann verstehen sie es so oder teilweise so. Jetzt ist es immer für mich so interessant, wie weit gehen die verschiedenen Glaubensgemeinschaften. Zum Beispiel die Methodisten. Lehren sie immer noch eine ewig brennende Hölle, ja oder nein? Ja. Also in dem Punkt sind sie genau wie die römisch-katholische Kirche. Lehren sie, wir müssen die Gebote halten? Ja. Halten sie all die Gebote, ja oder nein? Nein. Also sie erkennen so viel Licht, aber sie gehen nie den endgültigen Schritt zur vollkommenen Konsequenz. Und irgendwann muss Gott dann sagen, okay, wie weit seid ihr bereit zu gehen? Wollt ihr die ganze Wahrheit haben oder wollt ihr euch verkapseln? Aber die Geduld und diese Menschen, die er gebraucht hat, und ich fand diesen Mann so faszinierend, es ist Curtis Hudson, der schon verstorben, er war ein fundamentaler Baptist, mit anderen Worten, glaubt jedes Wort der Bibel. Das ist ein Fundamentalist. Er glaubt alles, was in der Bibel steht. Und er glaubt, dass das Wort das Schwert des Herrn ist und er hat so eine Zeitschrift herausgebracht. Und er schreibt ein Buch, warum ich allen 5 Punkten des Calvinismus widerspreche. Also ist auf der gleichen Linie wie die Methodisten. Und ich gehe nicht alles in Detail besprechen, sonst dauert das zu lange. Aber die 5 Punkte, wie ihr ja wisst, absolute Unfähigkeit, bedingungslose Erwählung, beschränkte Wiedergutmachung, unwiderstehlicher Gnade und Durchhalten der Gläubigen. Im ersten Punkt, tadellos. Dieser Baptist schreibt, ich will so frech sagen, um zu sagen, wie ein Adventist. Die Bibel lehrt völlige Verderbtheit und ich glaube an völlige Verderbtheit. Aber das bedeutet einfach, dass es im Menschen nichts Gutes gibt, um Erlösung zu gelangen oder zu verdienen. Jeremia, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Also ich stimme mit euch überein, sagt er mit dem Calvinismus, aber ich habe ein Problem. Die Sprache Jesu war, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Beachte, die Frage ist nicht, ob du zu Jesus kommst oder nicht kommst, sondern es ist die Frage, ob du zu Jesus kommen willst oder nicht kommen willst. Er fragte keine Frage, ob sie konnten, es war die Frage, ob sie wollten. Und beachte wieder, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gekonnt. Das steht nicht da. Es steht, ihr habt nicht gewollt. Also sein Argument ist ganz toll. Ihr habt nicht gewollt. Warum sagt er nicht einfach, ihr könnt nicht zu mir kommen? Die Lehre, dass Männer und Frauen und Kinder absolut unfähig sind, zu Christus zu kommen, und sich ihm als Erlöser anzuvertrauen, ist keine biblische Lehre. Hat er recht, ja oder nein? Er hat recht. Mit bedingungsloser Erwählung meinte Calvin, dass einige für den Himmel erwählt sind, während andere für die Hölle erwählt sind. Also, ist das wahr oder ist das nicht wahr? Diese Lehre widerspricht so offensichtlich den in der Bibel so oft ausgesprochenen Einladungen an den Sündern, zu Christus zu kommen. Nicht alle Menschen sind mit einem ähnlichen Schicksal geschaffen, sondern ewiges Leben ist für einige vorbestimmt. Wieso? Ich habe schon oft gesagt, hat es dich noch nicht überrascht, dass Gott nie überrascht wird? Aber die Lehre, dass Gott einige Menschen für die Hölle auserwählt hat, dass sie geboren werden, um durch Gottes eigene Entscheidung verdammt zu werden, ist eine radikale Ketzerei. Nirgends in der Bibel wird sie gelehrt, nirgends in der Bibel, dass Gott will, dass einige in den Himmel kommen. Nein, die Bibel lehrt, dass Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Und Timotheus sagt, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also tadellos, der Baptist ist 100%. Sieht Gott also wirklich einige Menschen für die Erlösung und andere für die Hölle vor? Seine Antwort, nein. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Mit begrenzter Versöhnung meint Calvin, dass Jesus nur für die Auserwählten gestorben sei. Für jene, die er vorher gesehen und die nach seinem Plan für den Himmel bestimmt sind. Wieder sage ich, dass solche Sprache nicht biblisch ist. Zum Beispiel sagt die Bibel im 1. Johannes 2, Vers 2, und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also er sägt den Calvinismus bei den Knien ab. Niemand wird jemals auf den Heiland blicken und sagen, du wolltest nicht mein Erlöser sein. Nein, nochmals nein, Jesus möchte der Erlöser aller Menschen sein. Also hat der Methodismus etwas bewirkt bei diesem Baptist? Ja oder nein? Absolut. Die Versöhnung ist nicht begrenzt, sie ist umfassend wie die Sünde. Wo aber der Mensch der Sünde voll geworden ist, sagt Römer, da ist die Gnade überströmend geworden. Und er zitiert einen Text nach dem anderen. Ich muss diesen letzten, und das ist eine schöne Geschichte. Der Pastor, einer rennt auf ihn zu, weil er in den Zug klettert und sagt, Pastor, ich muss wissen, wie ich gerettet werde. Der Pastor sagt, ich bin jetzt auf dem Weg, ich kann dir jetzt nichts sagen, aber geh, lies Jesaja 53, Vers 6. Lies sorgfältig. Geh beim ersten alle mit hinein und geh beim letzten alle mit heraus und du wirst gerettet werden. So zitiert der Baptist jetzt. Der Prediger hastete davon und der sorgenvolle Sünder war allein. Er ging nach Hause, öffnete seine Bibel, fand Jesaja 53, Vers 6. Er fragte sich, was der Prediger wohl gemeint habe. Geh beim ersten alle mit hinein und geh beim letzten alle mit heraus und du wirst gerettet werden. Er fand den Vers und las aufmerksam. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Gut, dachte er, das bin ich. Also, das bin ich. Ich bin in die Irre gegangen. Ich bin ja ein armer, verlorener Sünder. Dann las er den letzten Teil des Verses, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Toll, er sagte, wenn ich mit dem letzten alle mitgehe, dann muss ich glauben, dass alle meine Sünden auf Christus gelegt wurden, dass er meine Stelle einnahm und für meine Sünden gezahlt hat. Und wenn ich darauf vertraue, werde ich gerettet. Das war es, was der Prediger gemeint hatte. Der Lösungsplan. Richtig. Der vierte Punkt des Calvinismus, unwiderstehlicher Gnade. Nirgends in der Bibel findet sich vor dem Wort Gnade das Wort unwiderstehlich. Es ist die Philosophie von John Calvin, aber keine Lehre der Bibel. Und das Wort unwiderstehlich hört sich vor dem Wort Gnade falsch an. Sagt die Bibel irgendetwas über unwiderstehliche Gnade? Nein, nirgends. Also, darum, weil ich rufe und ihr mich abweist, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerft und meine Zurechtweisungen nicht begehrt, darum seid ihr verloren, sagt die Bibel. Ich wollte, aber ihr wolltet nicht. Passt nicht zu der Lehre unwiderstehlicher Gnade. Und jetzt kommt er zu dem nächsten Punkt. Jetzt müssen wir aufpassen. Er hat die vier Punkte ganz prächtig identifiziert. Punkt Nummer 5. Die Bibel lehrt die ewige Sicherheit der wiedergeborenen Gläubigen. Und ich glaube auch daran. Der Mensch, der Jesus Christus vertraut, hat ewiges Leben und wird niemals verloren gehen. Hat er da recht, ja oder nein? Was hat die Bibel gesagt? Wenn der Gerechte sich abkehrt von seiner Gerechtigkeit, was dann? Dann wird seiner vorigen Gerechtigkeit nicht mehr gedacht werden. Also hier verliert er den Plan. Und das ist das Problem, das wir haben. Also diese Sicherheit, einmal gerettet, immer gerettet, ist geprägt in den Gedanken der religiösen Organisationen der Menschheit und wird auch im Protestantismus und in evangelikalen Reihen gepredigt. Er sagt, die Gläubigen werden bewahrt werden. Sie können nicht mehr abfallen. Gut, komm, wir denken mal ein bisschen. Wir überlegen uns. Stellt euch vor, Gott hat die Macht, um uns zu preservieren, so wie er sagt, dass wir nicht mehr sündigen können, weil wir glauben, dass Jesus Christus der Erlöser ist. Ich habe das geglaubt, darum bin ich gerettet und weil ich es geglaubt habe, hat Gott mich preserviert. Hat Adam geglaubt, dass Jesus Christus sein Schöpfer ist und sein Gott, ja oder nein? Warum hat Gott das nicht mit Adam gemacht und uns diesen Zinnober gespart? Hä? Wieso hat er das nicht gemacht? Er hätte doch sagen können, oho, du glaubst an mich, du bist präserviert. Du wirst nicht abfallen. Dann hätten wir nicht so leiden müssen. Hat er das gemacht? Nein, er hat es nicht gemacht. Okay? Und wenn Adam jetzt hört in der Zukunft, dass er es mit der letzten Generation gemacht hat, was hätte Adam zu Gott sagen können? Du bist gemein. 900 und etwas Jahre habe ich gelebt in einer Hölle und du hättest es verhindern können. Warum hast du es nicht gemacht? Du bist unfair. Du hast zwei Methoden, um Menschen zu retten. Die und die anderen. Aber die Bibel sagt, Jesus Christus der gleiche gestern, morgen und ewig. Jetzt, wenn ihr ein Verhältnis habt, ihr habt euch verliebt. Ach, wie herrlich. Und sie liebt dich auch. In dem Augenblick präservieren, damit da ja nichts schief geht. Präservierte Gurken aufs Regal stellen. Die liebt mich, die liebt mich, die liebt mich, die kann ja nicht anders. Die liebt mich. Wie lange wäre das Verhältnis gut? Das ist so ein unsinniges Denken. Jesus Christus ist gestorben und hat jede Sünde der Menschheit auf sich genommen, weil er den freien Willen so hoch achtete, dass er bereit war, dafür zu sterben. Richtig oder nicht? Okay? Und am Ende wird er ihn dir wegnehmen und dich präservieren? Oder wird jeder im Himmel, und jetzt gut zuhören, auf ewig noch sündigen können? Ja oder nein? Absolut. Wie waren die Engel geschaffen? Perfekt oder unperfekt? Perfekt. Konnten sie sündigen? Absolut, denn sie haben gesündigt. Also konnten sie doch sündigen. Hat Gott sie sofort vernichtet? Pff, weg seid ihr. Nein, er hat sie nicht sofort vernichtet. Warum? Denn wir mussten seinen Charakter kennenlernen. Denn die Klage war falsch. Und ein Entschluss musste gefasst werden. Ich glaube, dass dieser Gott einen guten, feinen Charakter hat. Und dass dieser Gott über mich regieren kann, ohne dass ich mich fürchten brauche oder in einem Verhältnis zu ihm lebe, wo ich ständig von der Angst getrieben werde. Und darum der freie Wille ist so wichtig. Gott wird ihn nie wegnehmen. In der ganzen Ewigkeit können wir sünden. Heißt das, wir werden sünden? Nein. Und da müssen wir keine Verwirrung haben. Also, mein lieber baptistischer Freund, ich möchte dich einladen, um diese Sicht etwas aufzugeben. Wir brauchen nicht alles Leben. Ich glaube an die ewige Sicherheit der Gläubigen. Ich glaube an die ewige Erlösung der Gläubigen, weil sie einen Entschluss gemacht haben. Ich werde nicht eines Tages oder jetzt Gott dienen, weil ich muss. Ich bin viel zu widerspenstig dafür. Ich werde Gott nur dienen, weil ich will. Und warum will ich ihn dienen? Weil ich seinen Charakter kennengelernt habe. Darum will ich ihn dienen. Darum werde ich das Knie beugen. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Nur dieser Glaube ist die Mühe wert. Wenn meine Frau mich liebt, weil sie will und nicht, weil sie präserviert ist oder gezwungen wird, dann hat das einen Wert. Sonst hat es überhaupt gar keinen Wert. Also da ist wiederum der Text in Ezekiel: Wenn dagegen der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abwendet und Unrecht tut und nach allen Gräueln der Gottlosen handelt, sollte er leben? Nein, denn es soll aller seiner Gerechtigkeit, die er getan hat, nicht gedacht werden. Man kann weiterhin Gott ablehnen. 1. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und natürlich gehören da jetzt noch andere Lehren dazu. Um dieses Problem zu verstehen, wie versteht man diese ewige Hölle, die in den Gedanken der Menschen so eingeprägt ist? Kommen ja noch andere Dinge dazu, die auch noch entdeckt werden müssen, die schon entdeckt waren. Tyndall hat's geglaubt, Martin Luther hat's geglaubt, die großen Dichter in England haben's geglaubt. Sie haben geglaubt an den Seelenschlaf, aber die Gemeinschaft hat's nicht aufgenommen und der ganze Charakter Gottes liegt in Scherben in dieser Welt. Und wer soll die Welt aufklären? Wenn jemand euren Charakter durch den Matsch zieht, was würdet ihr tun? Würdet ihr nicht alles am Gange bringen, um das wieder herzustellen? Ja oder nein? Wenn einer über euch lügt und jemand kommt zu euch, aber so einen schlechten Kerl wie dich, den will ich überhaupt nicht kennen, dann würdet man nicht fragen, hey, was habt ihr über mich gehört? Ja, dieses und jenes. Aber das ist doch nicht wahr. Komm, ich beweise es dir. Meint ihr nicht, Gott möchte das auch tun? Natürlich, und wer soll es für ihn tun? Durch die Verbannung Satans aus dem Himmel bewies Gott seine Gerechtigkeit und bewahrte die Ehre seines Throns. Doch als der Mensch durch die Verführung dieses abgefallenen Engels gesündigt hatte, bezeugte Gott seine Liebe, indem er seinen eigengeborenen Sohn für die gefallene Menschheit in den Tod gab. In der Versöhnung offenbart sich das Wesen Gottes. Das Kreuz ist für das ganze Universum der mächtigste Beweis dafür, dass Gott für den Kurs der Sünde, den Luzifer eingeschlagen hat, in keinerlei Weise verantwortlich war. Dass die göttliche Gnade nicht nur willkürlich zurückgezogen wurde, und dass kein Mangel in der göttlichen Herrschaft den Geist der Rebellion hervorruft. Doch am Ende der großen Auseinandersetzung wird es nicht so sein. Wenn der Erlösungsplan vollendet wird, wird Gottes Charakter allen vernunftbegabten Geschöpfen offenbar sein. Diese Vorschriften seines Gesetzes werden sich als vollkommen und unveränderlich erweisen. Dann ist das Wesen der Sünde und des Satans Charakters offengelegt. Dann wird die Ausrottung der Sünde Gottes Liebe bestätigen und seine Ehre vor dem Weltall wiederherstellen. Es ist unsere Aufgabe, den Charakter Gottes wieder in Ehre unter den Menschen zu verkündigen. Sie werden wahrscheinlich diejenigen, die das tun, verfolgen. Aber das ist unsere Aufgabe. Und hat Gott eine Gemeinschaft, welche diese Verbindungen zwischen Gnade und Gerechtigkeit in ihren Lehren versteht? Aufpassen, wie ich es sage. In ihren Lehren versteht. Vielleicht nicht in den Mitgliedern in absoluter, korrekter Form, aber in den Lehren. das Verhältnis Liebe und Gnade, dass sie im Kreuz zusammenkommen und einander küssen. Hat Gott so eine Gemeinde? Und wie wird er sie sammeln? Das werden wir im nächsten Vortrag dann weiter studieren und dann werden wir sehen, dass Gott wohl so ein Volk hat und dass jeder Mensch einen Schluss machen muss aufgrund seines Denkens und seiner Vernunft. Möge Gott uns helfen, damit wir den Charakter Gottes richtig verstehen und richtig verkündigen. Denn wenn wir ihn verkehrt verstehen, auch in unseren Reihen, dann bereiten wir mehr Schaden, als was wir gut tun. Jeder von uns hat die Pflicht, diesen Charakter dieses liebenden Gottes richtig zu verstehen. Welchen Gott haben wir? Und ich möchte wie Wesley fragen, welchen Gott habt ihr? Unser Herrscher, der du im Himmel bist, geheiligt werde dein Name. Oder unser Vater, der du im Himmel bist, geheiligt werde dein Name. Amen. Amen.